Bei aller Digitalisierung, bei allem Kontrolle, bei allem, die Amerikaner sitzen auf den entscheidenden Chips.
Ja, ja.
Das haben die Chinesen noch nicht. Die sind noch nicht so weit. Die sind in der Anwendung uns meilenweit voran, aber in den Kerntechnologien sind sie abhängig, dass die Amerikaner ihnen die liefern.
Ja.
Und das wird immer vergessen in dem Gleichgewicht. Die Chinesen wissen das sehr gut, deswegen sind sie sehr vorsichtig.
Herzlich willkommen, liebe China- und liebe Thriller-Fans, zu einem kleinen Interview mit Johnny Erling, sicherlich einer der China-Experten überhaupt. Er war seit den 70er Jahren in Peking für diverse Zeitungen, unter anderem für den Standard und auch für die Welt, und hat sogar noch Mao Zedong persönlich gesehen. Und finde ich hochinteressant, gerade weil China jetzt im Fokus ist, mal von einem wirklichen Insider zu hören, was ist das Besondere an China, was ist auch das, was hier in meinem Buch Final Control angesprochen wird, das soziale Kreditsystem. Ist das wirklich so und war China jetzt immer schon so oder hat es sich gewandelt? Lieber Johnny Erling, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier virtuell dabei sind. Und vielleicht die erste Frage an Sie. Sie waren ja sehr lange Zeit in China. Was fasziniert Sie an China?
Ja, also erstmal muss ich Sie etwas korrigieren. Mao Zedong persönlich gesehen habe ich dann doch nicht, so alt bin ich nicht. Okay. Ich war aber zu Lebzeiten Maos,
okay.
Kam ich als Student nach Peking.
Ja.
Und ihn da zu sehen, wäre nun zu viel der Ehre gewesen. Aber wen ich noch persönlich gesehen habe, ist Helmut Schmidt.
Ja.
Als Helmut Schmidt und Deng Xiaoping zusammen, als Helmut Schmidt zum ersten Mal nach Peking 1975 kam. Und wir als Studenten durften wir zum Flughafen und durften in das Auto von Deng Xiaoping hineinschauen. So war das damals. Und dabei konnte ich also dann sowohl die beiden sehen. So, jetzt aber zu Ihrer Frage. Was fasziniert mich an China oder was fasziniert mich über diese ganzen Jahrzehnte, trotz der ganzen Probleme, die wir heute ja kennen, an China? Es war erstmal eine sehr exklusive Begegnung mit China. Wir waren ja nur eine ganz kleine Gruppe von Studenten des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, die nach Peking geschickt wurden. Und das war ein Privileg, eine Gesellschaft zu sehen, von der wir eigentlich nur was Theoretisches wussten oder was in den Zeitungen stand. Und dann sich so langsam in diese Gesellschaft mit einzuarbeiten. Dabei haben wir festgestellt, man kann mit vielen Chinesen sehr enge Freundschaften knüpfen, tatsächlich, die sogar bis heute halten. Also das ist erstaunlich. Und im Endeffekt ist, ob Sie sich für ein Land interessieren oder so, hängt weniger mit der jeweiligen Staatsform und der Art und Weise der Unterdrückung seiner Bevölkerung zusammen, als mit der Begegnung von Menschen, als mit der Begegnung mit interessanten, berührenden Geschichten und solche Dinge. Das verbindet mich. Dritter Punkt und letzter Punkt. Ich habe natürlich auch noch eine chinesische Frau. Das verbindet mich dann auch noch.
Das ist wahrscheinlich auch sehr gut, um Chinesisch dann auch zu lernen. Das soll ja so die beste Methode sein.
Um korrigiert zu werden in der Aussprache auf jeden Fall. Chinesisch habe ich gelernt an den Universitäten, sowohl in Frankfurt als auch in Peking.
Ja, okay, aber Sie sprechen wahrscheinlich auch nach wie vor fließend Chinesisch.
Wir sprechen auch zu Hause noch weiter fließend Chinesisch und ich werde immer noch von meiner Frau wegen meiner Betonung der Wörter immer noch korrigiert. Aber sie versteht, was ich sage und ich denke, die anderen auch.
Es ist ja schon eine Sprache, ich habe mich auch ein bisschen damit mal befasst, hatte auch mal einen Privatlehrer und spreche so genug, um vielleicht irgendwie ein Bier zu bestellen und sagen, mir geht's gut, wie geht's dir? Also sehr rudimentär. Die Sprache ist ja grammatikalisch relativ einfach, aber der Kasus Knactus ist ja so ein bisschen, würde ich sagen, in der Betonung und auch in der Aneinanderreihung, wie das so aufgebaut ist und natürlich in den Schriftzeichen.
Oder was? Also der Kasus Knactus, wie Sie sagen, ist vor allen Dingen, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen dem Lesen, dem Schreiben und dem Verstehen. Das sind ja drei verschiedene Schritte. Man kann es gibt zwar ein paar Hilfsmittel, um das abzuleiten, wie ein Wort ausgesprochen wird, weil man das Radikal, das Stammzeichen des Wortes identifiziert, aber das bedeutet nicht, dass man es tatsächlich richtig aussprechen kann. Das heißt, es sind drei unabhängige Lernschritte und gleichzeitig, es gibt natürlich viele Dinge, die vereinfacht sind, wie die Grammatik des Deutschen ist, wie Sie wissen, sehr, sehr schwierig, sehr, sehr exakt. Die Grammatik des Chinesischen lässt vieles offen. Dafür ist die Bandbreite der Ausdrucksweisen und der Zeichen sehr groß. Und am Ende ist es dann hartes Auswendiglernen.
Und wie lange würde man ungefähr brauchen, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte jetzt gut Chinesisch können? Wie viel Zeit muss der einplanen mit Lernen, aber auch mit Zeit vor Ort vielleicht? Was wäre da realistisch?
Das hängt vom Alter ab.
Ja.
Chinesisch lernen sie natürlich am einfachsten, je jünger sie sind. Und sich das faktisch dann im Grunde spielerisch oder über die Leute, die sie also betreuen, meinetwegen die Haushälterinnen, die es da wohl in Peking gibt, die sogenannten Ais, die Tanten und Ähnliches, da lernen das Kinder spielend.
Ja.
Wenn sie das sich selbst aneignen, ist es tatsächlich Lernen und Einüben. Das Schöne ist daran, weil die Zeichen auf Bild, das sind ja Piktogramme, man hat Erfolgserlebnisse, weil man immer mehr erkennt.
Ja.
Und diese Erfolgserlebnisse pflanzen sich dann weiter, wenn sie dann in der Lage sind, tatsächlich in irgendeinem Restaurant zu sagen, ich möchte ein Bier, und sie kriegen dann eins. Aber damit ist das noch nicht zu Ende. Also es dauert, es ist in der Bandbreite so groß, dass man einfach immer weitermachen muss. Es gibt so einen Pi mal Daumen, man sollte 3000 Zeichen beherrschen, das ist nicht so viel. Deutschen gibt es ja auch sehr viel mehr. Und dann kann man ungefähr mit dem Niveau einer normalen politischen Tageszeitung folgen und ähnlichen Dingen. Aber das ist bis dahin, diesen Grundstock müssen sie sich erarbeitet haben. Und dann kommen sie immer ein bisschen weiter.
Und das ist schon ein harter Weg, würde ich sagen.
Das ist ein harter Weg. Viele geben zu früh auf.
Ja, okay. Also dranbleiben.
Eher also man muss motiviert sein. Das ist ganz entscheidend, wie bei allen Dingen. Nicht? Ja.
Eine Flasche Bier heißt Yiping Pizhou, oder?
Yiping Pizhou, ja.
Yiping Pizhou, gut, das ist auch wieder gezeigt.
Das haben Sie in Ihrem Buch ja bei dem Namen Deng Xiaoping, haben Sie die kleine Flasche, haben Sie da erwähnt. Sie verwenden ja in Ihrem Buch viele chinesische Zeichen und auch Erklärungen dazu. Ping ist in diesem Falle zwar anders geschrieben, aber es ist die Flasche doch. Es ist die gleiche Schreibweise und die auch in dem Namen nicht als Synonym für den berühmten chinesischen Politiker verwandt wird.
Ist ja eigentlich kein freundlicher Name. Oder wird das anders gesehen? Weil
das war je nachdem. Also es ist tatsächlich auch eine Form des subtilen Protests. Sie beschreiben das ja auch bei Sie selbst. Sie erwähnen das. Insoweit ist es tatsächlich kein sehr freundlicher Name. Das hat aber damit nichts zu tun, weil es einfach nur ein Vorname ist.
Okay, also hat er sportlich genommen. Jetzt hatten Sie ja gesagt, Sie konnten auch, als Helmut Schmidt bei Deng Xiaoping war, auch ins Auto reinschauen. Und das war so die Zeit, wo dann Deng eigentlich gesehen hat, diese reine Ideologie, die funktioniert vielleicht nicht mehr. Wir kommen irgendwie nicht weiter, wir müssen uns öffnen. Und er hat ja auch gesagt, er zieht den Pragmatismus der reinen Ideologie vor. Gibt es ja den schönen Spruch, egal welche Farbe die Katze hat, Hauptsache sie fängt Mäuse. Womit ja auch der Boom in China, könnte man ja sagen, losging. Oder Chinesen würden vielleicht sagen, the re-emergence. Also das war ja schon mal Weltmacht und dann der Weg zurück zur Weltmacht. Jetzt sieht es aber so aus, als ob das ideologische Element, auch Marxismus, chinesischer Prägung und Abgrenzung vom Westen wieder auf der Tagesordnung stehen. Sehen Sie das ähnlich?
Ja, völlig korrekt. Wobei man immer sagen muss, Dengs Pragmatismus bedeutete nicht, dass er irgendwie die totalitäre Einparteienherrschaft aufgeben wollte, dass er die Macht aufgeben wollte. Pragmatismus war für ihn einfach nur, um ein Ziel zu erreichen und zum richtigen Zeitpunkt und zum richtigen Ding. Und das hat sich auch heute nicht geändert. Es gibt eine weitere pragmatische Haltung in bestimmten Dingen, wie man zum Beispiel jetzt umgeht mit den amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Man hält sich die Tür zu Trump offen, trotz allem. Das ist Pragmatismus, auch wenn man ihn im Grunde der Seele absolut hasst und am liebsten. Das ist diese Art von Pragmatismus. Aber was Sie richtig haben, es wird alles überlagert heute, was bei Deng schon nicht mehr möglich war, von dieser Überideologisierung des Alltags, der Sprache, des Denkens, des Verhaltensweisen und all diesen Dingen. Das war bei Deng deshalb nicht möglich, weil die Leute von der Kulturrevolution die Nase voll hatten. Deng war im Prinzip der Nachfolger der Kulturrevolution. Also man redete nicht in dieser Form, man redete eher in krassen, wenn Sie so wollen, pragmatischen Äußerungen, wie Sie so schön gesagt haben, schwarze Katze, weiße Katze, was interessiert mich das? Hauptsache, sie fängt eine Maus. Also solche Dinge, wo Deng auch sagte, ich habe so viele Fehler wie ein uigurisches Mädchen Zöpfe. Wenn Sie da mit der Hand zugreifen, haben Sie gleich mehrere in der Hand. Also solche Dinge sind hören Sie heute nicht. Das wird intern immer noch von den Führern so geredet. Die reden ja noch so. Aber nach außen ist das eine platte Ideologiesprache, die unerträglich ist.
Wie kommt das denn? Sie sagten, die Kulturrevolution, die Leute hatten die Nase voll, was man auch verstehen kann. Es gab ja Hungersnöte, es gab sehr viele Tote, es gab Verbrechen. Ist es jetzt so, dass einfach einerseits so eine Art China geht's gut, also von daher kann man das den Leuten auch zumuten, mehr auf Parteilinie zu sein, und vielleicht, weil auch der Westen, auch vielleicht Europa mit der Uneinigkeit, Amerika mit Trump, was auch immer, auch keine sonderlich gute Figur abgibt, dass also in China der Leidensdruck gering ist, deswegen kann man weniger pragmatisch und mehr ideologisch sein, und von außen her die Beispielhaftigkeit des Westens auch geringer geworden ist. Es war ja mal so, dass der Westen immer das Paradies war. Siemens war ja, soweit ich weiß, in China sehr gut angesehen, weil Xi'an heißt ja irgendwie Tor nach Westen, und das war eigentlich gut. Heute wäre es vielleicht sogar eher negativ. Also kann das so eine Doppelfunktion sein, einerseits im Inneren wenig Grund, sich zu beklagen, oder weniger nach außen, Westen keine Vorbildrolle mehr?
Den zweiten Teil würde ich unterschreiben, aber den ersten Teil nicht unbedingt.
Okay.
Ich glaube, dass die Ideologisierung der Gesellschaft eine Reaktion auch der chinesischen Führung auf Urängste ist, die Kontrolle zu verlieren.
Ja.
Und die sind geprägt natürlich von der Einbindung in die gesamte Welt und nicht dem Überlegenheitsgefühl etwa über die Welt, sondern das genaue Gegenteil ist der Fall. Es ist nach wie vor ein Unterlegenheitsgefühl. Und gleichzeitig ist die Ideologisierung ist eine Versuch, sich zu wehren gegen Entwicklungen. Bei Xi Jinping, das ist der Präsident Chinas, ist es extrem, er sagt es auch direkt, dass das in China passiert, was in der Sowjetunion passiert.
Ja.
Für viele scheint das unmöglich zu sein, aber es ist gar nicht so unmöglich. Es hängt ja damit zusammen, ob die Partei so stark ist, dass sie keine divergierenden Stimmen zulässt, dass sie sich nicht spaltet und ähnliche Dinge. Und das davor ist eine Urangst in China, denn die Gefahr für die chinesische Führung droht ihr immer aus der eigenen Partei, nicht so sehr von Oppositionsgruppen. Und der Zerfall auch in China ist geprägt von solchen Dingen. Also mit anderen Worten, Ideologisierung ist in erster Linie Disziplinierung der Gesellschaft, Kontrolle der Gesellschaft, aber auch die Überzeugung von Einzeltätern. In diesem Fall ist der Präsident meiner Ansicht nach ein überzeugter Marxist, obwohl er eigentlich von der Familienhistorie einst zu den Verfolgten gehörte,
ja,
sein Vater. Ja? Dennoch, in dem Bewusstsein, jetzt bin ich der Herrscher und ich werde es bleiben.
Es gibt ja ein schönes Buch, ich habe den Titel jetzt vergessen, das heißt, geht auch um Xi Jinping und heißt CEO China. CEO ist der Chief Executive Officer in der Wirtschaftswelt, und ich glaube, so sieht er sich durchaus auch.
Naja, das ist ein doppelgemeintes Ding. Auf der einen Seite können wir es so verstehen, das ist der CEO für alles. Das so wird er ja auch bezeichnet. Auf der anderen Seite ist es einfach die Bedeutung, wo wir wieder zu dem Thema Kontrolle kommen, Kontrolle über alles zu haben.
Ja.
Daher soll die Partei auch überall sitzen. Inzwischen gibt es wieder eine ganz große Bewegung, jüngst die Privatindustrien stärker an die Partei zu koppeln. Das hat man ja sowieso gemacht, aber jetzt besonders intensiv. Man verwendet inzwischen andere Begriffe, wie zum Beispiel, man spricht davon, wir sind ja eine große Familie. Wenn ihr euch anständig zu uns, also den Kommunisten oder den Herrschern, verhaltet, dann werden wir euch auch anständig zu euch verhalten. Wir sind eine große Familie, aber entscheidend ist, wir haben die Kontrolle. Und es gibt diesen berühmten Aussage von Xi Jinping, die Partei ist überall, im Norden, im Osten, im Westen, im Süden.
Ja.
Überall ist die Partei. Und das ist der Anspruch auf totale Kontrolle. Und damit sind wir ja eigentlich schon bei dem Thema, das Sie so fasziniert hat, wie diese Kontrolle die gesamte Gesellschaft durchdringt.
Ja, ganz genau. Das ist ja wirklich, im Westen wird das ja mit Staunen, wo wir noch in Deutschland immer noch Anträge ausfüllen müssen, papierhaft und stempeln, und es wird gefaxt. Und jetzt zu Corona-Zeiten kennen Sie auch, in Restaurants muss man irgendwelche Zettel ausfüllen. Jetzt fällt den Leuten auf, oh weh, da kann man ja falsche Angaben machen und keiner kann es kontrollieren. Das sind ja völlig, völlig andere Dimensionen, die wir da in China haben. Vielleicht ganz kurz vorher noch, bevor wir zur Kontrolle kommen, diese Angst, dass das alles auseinanderbrechen könnte, wie in der Sowjetunion. Die teilen dann ja sowohl der chinesische Präsident als auch Wladimir Putin, der ja auch sagt, der Zerfall der Sowjetunion war die größte Katastrophe, wobei er, glaube ich, gar nicht mal das kommunistische System meint, sondern dass das russische Großreich, dass ihm das abhanden gekommen ist.
Als der Xi offiziell zur Macht kam, das war 2012, als er Parteivorsitzender, also Parteigeneralsekretär wurde und danach erst ein halbes Jahr später dann Präsident und Armeechef wurde. Da waren seine ersten Aufsätze und Reden, die offiziell freigegeben waren gefüllt von Dingen. Als die sowjetische Partei sich auflöste, gab es nicht ein einziges Parteimitglied, nicht, das dagegen war, also das aufgehalten hat. Er sagte, wir haben 90 Millionen oder fast 90 Millionen Parteimitglieder, so what? Ja? Diese Riesenzahl hilft uns gar nicht. Sie sagen, als die Sowjetunion 20 Millionen Parteimitglieder hatte, die KPDSU, da war sie auf ihrem Zenit ihrer Macht.
Ja.
Da hat sie sich aufgelöst. Als sie 2 Parteimitglieder machte, hatte sie die Revolution geplant und so weiter und so fort. Also immer wieder diese Ängste, die überall immer wieder vorkommen, wo sich wir uns immer gefragt haben, warum hat der Mann so Angst? Die sind doch in der totalen Kontrolle. Aber wenn Sie dieses Riesenland sehen mit seinen vielen divergierenden Kräften, die auch auseinanderdrängen, dann haben Sie auch immer das Gefühl, wie kontrolliert das? Und wie kontrolliert man den Reichtum? Wie kontrolliert man die Korruption und all diese Dinge? Das Regime bleibt auch unter der Kommunistischen Partei hochkorrupt, aber die Partei entscheidet die Art der Korruption. Und nicht gegen die Partei.
Ja. Ist ja auch interessant, die Partei ist ja auch an dem deutschen Datenschutzgesetz sehr interessiert, weil sie dann nicht dafür sorgen kann, dass Daten nicht weitergegeben werden, sondern dass nur die Partei die Daten hat und sonst niemand. Also Daten werden geschützt vor dem Zugriff von allen, die nicht der Partei angehören.
Ja, wobei wir dann auf das ursächliche Problem immer kommen, wenn Sie in einem Land sind ohne Gewaltenteilung.
Ja.
In jeder Form. Wenn Sie in einem Land sind ohne Pressefreiheit und allen diesen Dingen, haben Sie keine Korrektive.
Ja.
Sie sind immer angewiesen auf die gute Partei, den guten Führer oder was auch immer, die natürlich niemals sind. Und damit haben Sie das Problem, dass Sie gar keine Kontrollinstanzen haben. Wenn Sie das nur auf irgendwelche Gesetze reduzieren, Datenschutzgesetze, aber niemand da ist, der die exekutiert, der die überwacht, dann bringt das gar nichts. Die chinesische Verfassung ist vorbildlich, die sagt Religionsfreiheit, Pressefreiheit, alles da, Versammlungsfreiheit, nur kümmert sich keiner drum. Ne?
Das ist natürlich auch schön, was man schwarz auf weiß besitzt, das steht auf alle Fälle schon mal da. Jetzt ist es ja erstmal für den Außenstehenden. Ich glaube, das erste Mal, dass ich von diesem Social Credit System, also auch außerhalb Chinas gehört habe, war, glaube ich, ein Economist. Das war ein Artikel, glaube ich, 2015, da war es noch sehr unter dem Radar. Und jetzt ist ja tatsächlich so, Kameras filmen Leute, erkennen Gesichter, hast du deine Füße irgendwie auf dem Tisch im Zug, dann darfst du nicht mehr Hochgeschwindigkeitszug fahren, kann sein, dass du ihn gleich verlassen musst. Das ist ja alles mit diesem ganzen, auch mit den Internetkonzernen, die in staatlicher Hand sind, kombiniert. Ist das nur dafür da, um Kontrolle zu erhalten, oder ist es auch gemäß Konfuzius ein bisschen tugendhaftes Verhalten der Untertanen zu ermöglichen? Was ist der Hauptaspekt Ihrer Ansicht nach für dieses riesige digitale Kontrollsystem?
Ich glaube, das sind viele, viele Aspekte, die da zusammenkommen. Ich denke, der letztere Aspekt, den Sie erwähnt haben, ist nur mehr oder weniger die argumentative Form, dass man vom tugendhaften Menschen und ähnlichen Dingen. Das sollten wir nicht zu hoch, das ist einfach so, wie man so etwas rechtfertigt. Aber die Gründe dafür sind, dass China sehr früh auf die Vorsprung in der Hightech gesetzt hat. Mhm. Es muss ja nachholende Entwicklung treiben, nachholende Entwicklung, um zu überholen. Und der Hebel ist im Hightech-Bereich und der Hebel ist im digitalen Bereich. Deswegen ist die gesamte Gesellschaft nicht nur auf dieses Sozialkreditsystem, sondern insgesamt auf die Digitalisierung gesetzt. Die Digitalisierung soll alle Lebensformen erreichen. Sie haben es ja auch. Sie haben ja heute die höchste Handy-Population, die man sich vorstellen kann weltweit. Nicht? Sie haben in jeder Form die nicht nur Gesichtserkennung, sondern sie haben alles wird digital gesteuert oder versucht digital zu steuern. Das heißt, man will da einen wirklichen Vorsprung haben und den hat man sich auch erarbeitet. Gleichzeitig ist das Regime da auch pragmatisch. Es hat ja zugelassen, dass alle diese privaten Unternehmen von Alibaba angefangen sich hocharbeiten konnten. Heute sind sie unter der Kontrolle der chinesischen Partei. Aber am Anfang hat die Partei ihnen erlaubt, sich wildwüchsig zu entwickeln, weil sie sie brauchte.
Ja.
Und das, was in Silicon Valley passierte, die Garagenkultur, wurde hier in einer gewissen Weise kopiert, aber in einer anderen Weise und später vereinheitlicht. Das heißt, jetzt sind all diese großen Unternehmen sehr stark in der Kontrolle. Wir haben ja diese großen Diskussionen in Deutschland, wie wir uns da verhalten, bei Huawei und anderen. Ja. Das ist ja auch eigentlich ursprünglich ein privater Konzern, der sich entwickelt hat, der heute so gigantisch ist, dass er ein Staatskonzern ist, auch wenn er von den Mehrheitsanteilen das nicht ist, aber er hat die Kontrolle dabei. Ja. Nicht? Und am Endeffekt sind alle diese Leute, selbst der Chef von Alibaba, das ist ja das größte Unternehmen, das wir kennen, an der New Yorker Börse mit 25 Milliarden Dollar kapitalisiert. Der ist heute, der hat ja auch gesagt, ich bin jetzt Parteimitglied, sagt Ma. Ja, wie alle. Das heißt, da kommt der Pragmatismus raus, aber im Dienste einer Erkenntnis, nämlich die modernste Gesellschaft in kürzester Zeit zu werden und damit ein Jahrhundert zu überspringen. Und das ist den Chinesen großteils auch gelungen in der Digitalisierung. Und ein Nebenaspekt davon ist der praktische Effekt eines sozialen Managements der Gesellschaft, nicht mehr nach alter Weise mit Blockwarten und Tralala zu machen, sondern digitalisiert. Die Gesellschaft digitalisiert kontrollieren zu können. Das ist eine Erkenntnis, die Chinesen großartig weiterführten. Wir kennen sie ja meistens aus Romanen von George Orwell oder wie auch immer. Aber wir haben sie in dieser Form noch nicht erlebt. Und die Chinesen sind uns da eine Nase lang voraus, eine ziemliche Nase. Und jetzt haben wir das wieder mit Corona genauso gesehen oder erleben das.
Das würde uns eigentlich zu einer wirklichen Verschwörungstheorie bringen. Donald Trump sagt ja immer, weil Sie auch Corona erwähnten, der hat das ja jetzt immer the Chinese Disease genannt. Sein letzter Knaller war ja irgendwie, wie heißt Corona? Kung Flu. Also nicht Kung Fu, sondern Kung Flu. Also ich weiß nicht.
Ja, das ist tatsächlich übelst.
Da marketingmäßig ist er ja wirklich witzig, obwohl er seine Leute sicher dafür hat. Jetzt ist ja ein Final Control auch so, dass die Chinesen natürlich sagen, diese Überwachungssysteme können wir auch exportieren und haben dann auch Zugriff auf die Daten von anderen Ländern. Und andere Länder, Autokratien, brauchen die vielleicht auch. Das ist ja eine Sache, die auch durchaus schon Richtung Afrika stattfindet. Jetzt könnte es ja auch sein, dass man sagt, wir müssen eigentlich, wenn wir jetzt Corona haben, müssen wir Menschen sehr viel mehr kontrollieren als vorher, ob die Abstand halten, ob die infiziert sind, ob die irgendwo hingehen, ob die sich versammeln. Da würde ja eigentlich das chinesische System hervorragend passen, wenn man das auf diese Weise in den Griff bekommen will. Und jetzt könnte man
die Genesis ist ein bisschen anders, meiner Interpretation nach. Also eigentlich hatten die Chinesen einen großen Plan, wie sie es immer haben. Nämlich 2014 wurde dieser Plan festgelegt. Man entwickelt ein sogenanntes Bonitätssystem, das digital ist. Das bewertet Verhaltensweisen, andere Dinge in verschiedenen Formen, mit vielen Pilotprojekten und so weiter. Man hat das auch kräftig entwickelt. Sie haben gesagt, der Economist hat es 2015 entdeckt. Wir haben es auch zu dieser Zeit entdeckt. Überall gab es Pilotprojekte. Idee war 2020, das zu vereinheitlichen und zu einem flächenweitenden, flächendeckenden System zu machen. Problem, Corona kam. Also es ist nicht so, dass die Chinesen jetzt Corona initiiert haben, um das weiterzuentwickeln, sondern Corona hat diesen Plan erstmal zurückgedrängt.
Okay.
Weil man musste, wenn man Apps entwickelte und digitalisiert arbeitete, musste man auf Corona eingehen. Das heißt, man hat ganz neue Dinge entwickelt wie Homeoffice-Systeme, Zoom bis zum geht nicht mehr entwickelt. Ja, all diese Dinge. Das heißt, digitalisiert damit umzugehen, mit dieser Krise, mit dieser Seuche, mit diesem. Das war eines der Dinge, wo das eine Ding das andere überlagert hat. Das kommt jetzt wieder zusammen, denn die chinesische Führung gibt nicht ihre Option auf, die Gesellschaft über digital kontrollieren zu wollen, und zwar bis perfekt, soweit es geht. Und das wird jetzt zusammengefügt. Der Gesundheits-App, Sie kennen das aus der deutschen Diskussion, in China ist das seit März bereits eingeführt, der also in Rot, Gelb und Grün Farben vermittelt und sagt, Rot ist jemand, der mit Infektionen zu tun hat und der vorsichtig sein muss, der vielleicht selbst schon infiziert ist. Grün hat überall Zugang. Diese Gesundheits-App, die hunderte Millionen Mal von verschiedenen Anbietern, verschiedenen Systemen im ganzen Land bereits instrumentalisiert sind, eingeführt sind, die werden jetzt verbunden mit dem alten Beginn oder mit den Überlegungen zu dem Sozialkreditsystem. Das heißt, da verbindet man zwei Systeme und schlägt damit 1000 Fliegen mit einer Klappe, wenn Sie so wollen. Aber das ist der Weg zur Systematisierung der gesamten digitalen Überwachung. Und da gibt es schon heftige Debatten. Auch selbst in China gibt es darüber Diskussionen, weil es gibt auch Gegner davon. die sich noch nicht so offen wie bei uns äußern dürfen. Aber Corona ist, ungeachtet, wie viel Schuld die Chinesen an der anfänglichen Ausbreitung hatten, weil sie das eben verheimlicht hatten, verzögert hatten, versteckt hatten und so weiter, für die chinesische Gesellschaft ein genau solcher Schlag wie für uns.
Ja.
Und es war also nicht, ich halte nicht viel von dieser Art von Verschwörungstheorien. Ich halte sehr viel von klaren Schuldzuweisungen und klaren, wer hat am Anfang, warum nicht, diese Krise weitergemeldet und dann richtig effektiv bekämpft und all diese Dinge. Das muss man sowohl bei China machen, ganz entschieden, auch bei der chinesischen Führung und gerade bei ihr. Und man muss es leider auch bei Amerika machen und bei der amerikanischen Führung. Denn die haben noch fortgesetzt, was die Chinesen am Anfang für Fehler gemacht haben, haben wir später gemacht. Und dann haben wir zwei Enden einer Geschichte, die furchtbar ist.
Ja. In der Tat, also Verschwörung klingt gut, ist es dann offenbar nicht. Könnte ja sein, so nach dem Motto, um etwas zu fangen, muss man es erstmal entkommen lassen. Wie man in China so schön sagt, das war nicht der Fall, Corona als Anlass. Johnny Elling, ich glaube, Sie müssen so gegen Viertel vor.
Nein, das ist, ich machen wir, wie Sie für gut.
Okay, dann machen wir noch meiner Ansicht nach ganz wichtige Frage, weil wenn man jetzt sich Deutschland anschaut, da gibt es ja die chinesische Klischees. Entweder ist das so eine riesige Ameisenarmee, die Massenproduktion und Ramsch herstellt, das glauben wir. Dann gibt's rote Lampions, dann gibt's Essstäbchen, chinesisches Essen, irgendwelche Glückskekse und ansonsten ist das moralisch alles ganz verwerflich, was da passiert und böse und diktatorisch. Das ist ja oft so das China-Klischee, was ja auch nicht hundertprozentig der Realität entspricht. Was würden Sie sagen, da China ja nun wirklich Weltmacht wahrscheinlich wird, Deutschland sich entscheiden muss, können wir uns auf Amerika weiterhin so verlassen, wenn Trump wiedergewählt wird? In welche Richtung orientieren wir uns? Irgendwo dazwischen, was machen wir? Deutschland wird ja mit China nach wie vor umgehen müssen. Was wäre ein Masterplan China eigentlich für Deutschland, der nicht nur bei der Politik beginnt, sondern vielleicht auch beim normalen Menschen? Was würden Sie, wenn Sie jetzt mit Kanzlerin Merkel sprechen, ihr empfehlen? Wie soll sich Deutschland aufstellen? Und was soll Deutschland noch lernen dazu?
Ja, also muss man mehrteilig antworten. Wenn ich das in einem Satz antworten sollte, ist im Prinzip China endlich so behandeln wie jedes andere Land. Keine Vorzüge, keine Nachteile, nichts.
Ja.
Also mit anderen Worten, das, was man unter Reziprozität
betrifft. Wo sind wir derzeit? Machen wir eher Nachteile oder Vorteile?
Wir haben im Augenblick allzu viele Nachteile. Der chinesische Markt ist nach wie vor für uns gesperrt.
Ja.
Die
ja.
Chinesen, unsere Märkte sind für China offen.
Ja.
Der chinesische Markt ist gesperrt. China hat sich übrigens nicht, die Amerikaner haben sich von China abgekoppelt oder wollen sich abkoppeln. Zuerst hat sich mal China von uns abgekoppelt in der ganzen Technologie.
Ja.
Es gibt weder Google noch Facebook noch irgendeine der westlichen sozialen Dienste oder so weiter ist in China erlaubt. Die haben alle ihre eigenen Dienste aufgestellt, mit denen sie übrigens weltweit inzwischen agieren.
Ja.
Deswegen gibt es ja in Amerika die Debatte, ob man WeChat oder TikTok oder was auch immer dann einstellt. Und überall haben sie diese Ungleichzeitigkeit. Die Chinesen haben überall, auch bei dem WTO-Beitritt, haben sie Vorzugskonditionen bekommen, die sie dann auch brutal ausgenutzt haben. Sie haben in der Frage der zum Beispiel der Umweltschutzes, haben sie gesagt, gut, ihr habt nachzuholen, ihr habt erstmal einen Freilauf wir haben zwar die gleiche Verantwortung für diese eine Welt und müssen die Umwelt retten, aber wir haben dann unterschiedliche Pflichten. Wir haben erstmal alle großen finanziellen Pflichten und ihr kommt dann langsam nach und dürft dann irgendwann 2030 aufhören, die Welt zu verpusten, also mit CO2 zu verpusten. Und jetzt neu, das ist auch sogar ein Fortschritt, hat der chinesische Präsident gesagt, 2060 wollen wir klimaneutral werden. Die Europäer sagen 2050. Klimaneutral bedeutet tatsächlich die Umstellung der gesamten auf Kohle basierenden Gesellschaft. Also das sind schon große Unterfangen. Aber, um da nochmal auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen, wir haben auch gerade in der Regierung von Frau Merkel, die ist ja die Dienstälteste, die war 13 Mal in China, glaube ich, inzwischen 12 Mal, da ging es auch rauf und runter. Zuerst war sie super kritisch, hat den Dalai Lama empfangen, hat dann sich viel Ärger eingeholt, hat in China, wir haben das ja miterlebt als Journalisten, hat das Gespräch mit Dissidenten gesucht und gefunden, mit Bürgerrechtsinitiativen und allem anderen, hat sich bitter bei China damals beklagt, warum die Chinesen nicht mehr in Deutschland investieren, Nicht? Das war mal eine Zeit, während wir andauernd in China investieren, also diese Reziprozität damals von der anderen Seite. Und dann schwenkte das in Deutschland alles um. Von dem überpositiven Bild, das von China gezeichnet wurde, ungeachtet aller Menschenrechtsverletzungen, wurde im Wesentlichen ein großes positives Bild der wirtschaftlichen und kulturellen und sozialen Entwicklung gezeichnet. China war Buchmessenpartner 2008 und an all diese Dinge. Und dann schwingt das jetzt um in das Böse schlechthin. Und das ist auch wieder eine falsche Übertreibung. Wir müssen versuchen, mit China in ein normales Verhältnis zu kommen. Das heißt, China genauso kritisch oder unkritisch zu betrachten, wie wir das mit anderen umgehen. Und darauf drängen, dass die Chinesen die Rechte, die wir weltweit sagen, als beanspruchenswert und wertvoll sind, dass die ja auch dort durchgesetzt werden.
Da ist wahrscheinlich noch einiges zu tun, auch gerade jetzt im Hinblick auf Hongkong, was da jetzt passiert ist.
Ja, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das können wir am 1. Oktober machen.
Ja, genau, das ist ja auch noch die ganze, da ist ja auch scheinbar auch vielleicht Amerika mit ihrer Dominanz des weltweiten Finanzsystems die einzigen, die ein scharfes Schwert haben, um da wirklich nachhaltige Sanktionen herbeizuführen, mit Delistings oder was auch immer.
Hongkong. Und ein Punkt, Dr. Eswert, ganz wichtig, bei aller Digitalisierung, bei allem Kontrolle, bei allem, die Amerikaner sitzen auf den entscheidenden Chips.
Ja. Ja.
Das haben die Chinesen noch nicht. Die sind noch nicht so weit. Die sind in der Anwendung uns meilenweit voran, aber in den Kerntechnologien sind sie abhängig, dass die Amerikaner ihnen die liefern.
Ja.
Und das wird immer vergessen in dem Gleichgewicht. Die Chinesen wissen das sehr gut, deswegen sind sie sehr vorsichtig mit Amerika.
Deswegen auch Made in China 2025 und dergleichen, die wollen ja die Chipindustrie auch nach vorne bringen. Das ist aber natürlich nach wie vor ein Defizit, wo eben Amerika noch dabei ist.
Ja.
Johnny Erling, ganz herzlichen Dank für diese unglaublich spannenden Ausführungen. Und wenn, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ich würde jetzt gerne noch mehr wissen dazu, könnt ihr, wir blenden den Link auch ein, 1.10. Donnerstag ab 20.30 Uhr mit Johnny Erling, mit mir, mit Sebastian Heilmann und moderiert von Ingo Hoppe, reden wir weiter über China und finale Kontrolle.
Ihr habt es vielleicht gehört, das Buchevent wurde auch angesprochen in dem Interview. Das ist jetzt natürlich vorbei. Ihr könnt aber die Aufzeichnung des Buchevents unten in den Shownotes, in dem Link finden und euch das gesamte Buchevent nochmal gegen anderthalb Stunden mit Sebastian Heilmann und natürlich Johnny Erling und mir und Ingo Hoppe gemeinsam anschauen.
Herzlichen Dank für die kurzfristige Bereitschaft und die ganz tollen Ausführungen.
Ich bedanke mich bei Ihnen.